Guten Abend und herzlich willkommen hier aus dem historischen E-Werk in Baden-Baden zu unserem Lesenswert-Quartett. Zu unseren festen Mitstreitern gehören Insa Wilke, freie Kritikerin aus Berlin, und Itschomar Mangold, Kulturkorrespondent im Feuilleton der Zeit, ebenfalls aus Berlin. Und ganz besonders herzlich begrüßen heute darf ich unseren Gast Nicola Steiner, früher selber Leiterin des Literaturclubs im Schweizer Fernsehen, inzwischen Leiterin des Zürcher Literaturhauses. Ja, was war denn für Sie, Nicola Steiner, die prägende literarische Erfahrung des Jahres 2023?
Also eine Erfahrung, die mich in den letzten Wochen besonders geprägt hat beim Lesen, war, dass ich etliche Bücher nach dem 7. Oktober ganz anders gelesen habe als davor. Also zum Beispiel den neuen Roman der israelischen Schriftstellerin Lizzie Doron, Nur nicht zu den Löwen, das war vorher eine MeToo-Geschichte und danach eine große Metapher auf das Land Israel. Ich habe einen Autor getroffen, iranischer Herkunft, der mir gesagt hat, er liest sein eigenes Buch ganz anders, er kann auch gewisse Passagen im Publikum nicht mehr vorlesen. Und natürlich betrachte ich Literaturhäuser oder auch solche Sendungen wie das Lesenswertquartett als die Orte, wo wir darüber sprechen können, wie man Welt abbildet, wie man wieder in den Dialog miteinander kommt, was verhandelt wird in der Literatur. Deswegen ist das für mich so wichtig. Wenn Sie mich aber nach einem Buch fragen, es gibt von Herbert Clyde Lewis, Gentleman Overboard. Das ist eine Wiederentdeckung, ein Klassiker. Und ja, ich kam mir tatsächlich in den letzten Wochen oft so vor wie dieser Mann, der im Ozean schwimmt, in der Ferne, der Dampfer, der eben wirklich nicht zurückkehren wird und wir sind dem allen ausgeliefert. Ja? Also wir sind hoffnungslos verloren, genau wie er.
Eine ganz herrliche Geschichte. Ganz
tragikomisch, ja, genau wie viele Bücher heute Abend.
Darf man sagen, Insa Wilke, das Buch, das Sie am stärksten bewegt, umgetrieben hat?
Das ist tatsächlich kein Buch, sondern ein Text. Und das schließt an das an, was Nicola Steiner gesagt hat, nämlich die Jerusalemer Erklärung zum Antisemitismus, die ich peinlicherweise nicht kannte. Das ist eine Erklärung, an der unter anderem Aleida Aßmann mitgearbeitet hat, aber eben internationale WissenschaftlerInnen aus der ganzen Welt haben sich zusammengetan und auf zwei Seiten 2021 versucht, sich zu einigen aus unterschiedlichen Positionen auf einen Leitfaden. Und das ist das Wichtige. Keine absolute Definition, sondern einen Leitfaden, eine Orientierungshilfe. Was ist antisemitisch und was ist nicht antisemitisch? Und haben das knapp, ich glaube, in 15 Punkten zusammengefasst, auch bezogen auf Israel und Palästina. Was ist in diesem Zusammenhang antisemitisch und was ist es nicht? Und sie sagen, geben die Verantwortung eigentlich an uns, die das lesen, und sagen, ihr müsst immer die Punkte gegeneinander abwägen. Und es kommt immer auf die Situation drauf an. Die Verantwortung liegt bei jedem Einzelnen. Aber dies ist eine Möglichkeit, sich zu orientieren. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Text in diesen Zeiten.
Itschomar Mangold, was war für Sie die literarische Erfahrung?
Na, wenn Sie mich nach Erfahrung fragen, dann würde ich sagen, 2023 war es für mich ein großer Abschied, wie für viele, für uns. Das war der Tod von Martin Walser. Und da geht halt dann doch so, man sagt es immer so leicht, aber das ist auch, da geht halt nicht nur eine Epoche zu Ende, sondern auch so eine eigene lebensgeschichtliche Phase, weil das ist ein Autor, den hat man vielleicht schon zu Gymnasiumszeiten, hatte ich schon Brandung und Fliehen das Pferd gelesen, dann hat er mich das Studium begleitet, dann natürlich in der ganzen, bin ich irgendwie seit 20, 25 Jahren Literaturkritiker und er war ja auch ein regelmäßiger Autor, das heißt seine Bücher strukturierten quasi die eigene Berufslaufbahn und natürlich erinnert sich jeder vermutlich an viele Begegnungen mit diesem sehr, sehr charismatischen Mann. Wenn es den dann plötzlich nicht mehr gibt, dann ist es schon auch so ein bisschen wie ein kleines Loch im eigenen Bauch und man muss erstmal tief einatmen, um diese Leere wieder zu füllen.
Also für mich war die prägende, die bleibende Erfahrung 2023, Salman Rushdie in der Paulskirche zu sehen. Diese Rede, die er zum Friedenspreis des deutschen Buchhandels hielt, in der er seine gesamte Meisterschaft ausspielte. Das war eine Rede, die einem wieder die Freude an der Literatur, am Geschichtenerzählen, die Überzeugung an der Notwendigkeit dieses Geschichtenerzählens zurückgab. Gleichzeitig eben auch eine große Feier dessen, wofür Literatur einzustehen hat. Ich hatte das große Privileg, ihn im Sommer schon zu treffen in New York und ich merkte, okay, Okay, er hat ein Auge verloren, die Bewegungsfähigkeit seines linken Armes stark eingebüßt. Aber was er nicht verloren hat, und das merkte man eben auch an dieser Rede, die man im Internet auch nachlesen kann, ist sein Sinn für Humor. Und diesen Sinn für Humor, trotz allem, was dieser Mann erleiden musste, in den Zeitläuften zu bewahren, das ist eben auch eine Lehre dieser Rede und eine Lehre der Literatur. Und damit sind wir auch schon im Thema des ersten Buches, über das wir sprechen wollen. Der 1947 geborene russische Autor Viktor Jerofejew ist einerseits Russe durch und durch, andererseits aber ein kosmopolitischer Gentleman. Das lag und liegt an seiner bemerkenswerten Biografie. In Der große Gopnik hat er nun einen Roman geschrieben, der natürlich ganz und gar vom Blutsäufer Wladimir Putin handelt, der aber dennoch nicht einmal da namentlich vorgestellt wird. Itschumar Mangold, worum geht's im großen Gopnik?
Der große Gopnik ist ein Ausdruck, eine Metapher für, das ist ein russischer Ausdruck, der heißt sowas wie der Hinterhofschläger, der Hooligan, also jemand, der quasi aus schlechten, bildungsfernen Milieus kommt und dann versucht, die Straße zu beherrschen und dadurch seinen Status, seine Macht auszubauen. Und der große Gopnik, eigentlich eine Paradoxie, weil der Gopnik ist eigentlich gerade der kleine Halunke. Halunke ist zu freundlich gesagt. Der große Gopnik, das ist für ihn Wladimir Putin, der tatsächlich ja aus heute Petersburg, damals in Leningrad aufgewachsen, dann eben genau in diesen Hinterhöfen der großen proletarischen Wohnsilos aufgewachsen ist und ein als junger Mann ein Mann der Straße war und aus diesem Geist heraus dann aber zur höchsten Macht in Russland gekommen ist. Und das hält Jerofejew, ich habe es schon angedeutet, für charakteristisch für die ganze russische Geschichte, nicht nur für ihre Gegenwart. Zu Jerofejew, Sie, Herr Schäck, nannten ihn einen kosmopolitischen Gentleman. Ich würde sagen, der erste Teil stimmt, der zweite nicht. Gentleman, das ist zu bieder und zu brav. Es gibt so eine tolle Szene, da fragt ihn ein Minister im Kreml, er sei ja ein typischer Liberaler. Und dann sagt er, nein, nein, er sei ein Schüler des Marquis de Sade. Und der Marquis de Sade ist eben doch was anderes als ein Gentleman. Das ist schon jemand, der nicht nur einen Sinn für den Sadismus und für das Grausame im Menschen hat und nicht nur ein Beobachter ist, sondern auch nicht verleugnet, dass er daran Genuss hat. Und gewissermaßen die Zwielichtigkeit, die moralische Ambivalenz ist etwas, was Viktor Jerofejew immer sucht. Kosmopolitisch? Ja, unbedingt. Denn sein Vater gehörte einst zur Nomenklatura der Sowjetunion. Der war UN-Gesandter und Kulturattaché an der Botschaft in Paris. Deswegen ist Viktor Jerofejew auch, ich würde sagen, 10 Jahre, wenn ich es richtig erinnere, seiner Kindheit hat er in Paris verbracht. Er ist flüssig im Französischen erlebt, das ist vielleicht als biografische Randnotiz auch noch wichtig, er lebt jetzt seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine in Berlin. Er ist mit seiner Familie, seiner Frau und seinen 2 Töchtern über Finnland kurz nach den Angriffen geflohen und ist jetzt Exilant, wenn man so will, in Berlin. Sein Roman Der große Gopnik erzählt von allem. Also Biografie und Geschichte Russlands kommen da so sehr zur Deckung. Das liegt auch daran, weil er selber immer an den Schaltstellen der russischen Geschichte mit dabei war. Zum Beispiel brachte er noch in den späten Sowjetzeiten einen Almanach heraus, der als dissidentisch empfunden wurde und von der KPdSU verboten wurde. Er bekam
das legendäre Metropol, genau. Man nannte es Pornografie des Geistes.
Genau, und eine Neigung zur Pornografie, ich deutete es schon an, hat Jerofejew immer und hält das aber auch für ein künstlerisches Mittel. Was ich noch eine wichtige biografische Notiz, weil die den Roman schon auch stark prägt, ist schon die Tatsache, dass diese Nähe auch zur Sowjetmacht seine Familie stark geprägt hat. Und deswegen ist er nicht einfach nur in der Position, wir kennen ja immer den Gegensatz von Macht und Geist. Und Schriftsteller sind immer auf der Seite des Geistes, wissen aber nichts von der Macht, außer dass sie sie moralisch verurteilen. Bei Jerofejew ist es so, er kennt die Macht schon sehr, sehr gut.
Na, Kunststück. Stalin war sein Pate.
Genau.
Ja.
Denn sein Vater war Übersetzer, der französische Übersetzer für Stalin.
Ja. Und Molotow sein Nachbar.
Mhm. Auf der Datsche vor Moskau, genau. Ja.
Nikolaus Steiner, Der große Gopnik, welchen Eindruck hat der Roman bei Ihnen hinterlassen?
Ja, das, was Sie schildern, das ist alles sehr schön auch zu hören. Es ist ein wildes Buch. Ich kam mir ehrlich gesagt vor, es ist eine, also wirklich maßlose Überforderung in meinen Augen, das zu lesen, weil es so reichhaltig ist, weil es so viele Ebenen hat, weil es so viele Bezüge hat. Es ist historisch, wie Sie gesagt haben. Es ist aber auch ein sehr egozentrisches, eitles Buch, wenn es um den Autor geht. Also es sprengt die Grenzen in jede Richtung. Ich kam mir wirklich vor, wie wenn ich in eine Waschmaschine gespült werde und dann im Schleudergang einmal durchgewurschtelt werde und hinterher so wie ein Handtuch, ja, absolut zwar gereinigt, weil das ist natürlich auch eine Katharsis, die man da durchlebt. Und das dauert sehr lange. Ich habe wirklich extrem lange an diesem Buch gelesen, bis man das durch hat. Aber es hat dann was Reinigendes. Ja? Also es ist wirklich eine physische Leseerfahrung. Ich muss sagen, in vielerlei Hinsicht dann auch sehr erratisch und sehr komplex und sicherlich in dem Sinne kein Buch, was man jedem so auf der Straße mitgeben würde zum Lesen.
Insa Wilke, Ihre Begegnung mit dem großen Gopnik?
Ich hatte auch eine irre Katharsis, als ich das endlich fertig gelesen hatte.
Also wir sprechen von über 600 Seiten.
Erweckungserlebnis. Also es wird ja gesagt, dass Viktor Jerofejew obszön ist. Das sagt er auch in diesem Buch mehrfach, dass ihm das entgegengebracht wird. Meistens meint man damit, dass er mit Sexismus, Rassismus, auch manchmal Antisemitismus kokettiert. Ich finde die Obszönität, und ich sage das erstmal wertfrei, liegt woanders. Nämlich im Umfang, in der Grammatik und in dem Anspruch, Definitionen herzustellen. Ich meine damit die Situation, in der dieses Buch entsteht. Auf der einen Seite haben wir sehr viele ukrainische Autorinnen und Autoren, die davon reden, dass sie nicht mehr schreiben können, mit anderen beschäftigt sind, sprachlos sind. Auf der anderen Seite haben wir, und ich meine damit wirklich nicht den Autor und den Exilanten, sondern ich möchte gucken, was macht der Text. Auf der anderen Seite haben wir hier ein Buch, das sich nicht halten kann, disziplinlos Rasslos. Ist, das sich verschwistert mit dem großen Gopnik, also diese Schriftstellerfigur verschwistert sich mit dem, bekommt die eigene Größe eigentlich durch die Größe des Gopnik und kokettiert mit dieser Vorstellung von Größe, was ja auch in Deutschland immer sehr gut ankommt. Das Obszöne ist eigentlich die Art, wie das geschrieben ist, nämlich grammatisch in einer Hauptsatzorgie, also tak, 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 tak. Es kommt einmal die Nähmaschine vor, er vergleicht sie selbst mit einem Maschinengewehr. Und nun kann man sagen, das alles kann man dialektisch wenden und sagen, er zeigt halt, der russische Schriftsteller kommt halt aus dem Russischen nicht heraus. Das ist dies Zirkuläre. Genau die zirkuläre Bewegung finde ich aber auch obszön. Zu sagen, es war schon immer so, es ist immer noch so und es wird immer so sein.
Naja, also das ist ja nun ein Kunstwerk. Man kann jetzt sagen, pardon, ist das nicht Kraut und Rüben? Hat er nicht seine diversen Essays über russische Politik, innenpolitische Phänomene, über historische Phänomene, über das Verhältnis von Europa zu Russland da mit eingekocht, mit aufgekocht, dann seine Fluchtgeschichte, dann gibt es ja einen ganz großen Handlungsstrang einer offenbar imaginären Schwester, die mit der russischen Justiz in Konflikt gerät, weshalb er da an einigen Strängen ziehen muss, um die vom Gefängnis zu bewahren, die eine Obsession mit Pornografie hat, was großen Raum im Roman einnimmt. Ich muss auch zugeben, ich habe in etwa in seinem Buch Der gute Stalin und in anderen Texten von Viktor Jerofejew jetzt etwas zu oft erzählt bekommen, wie es war, als Russe in Paris aufzuwachsen, wie es war, Stalin als Pate zu haben, wie es war, neben Molotow in der Datscha zu sitzen und mit ihm Radio zu hören, ausgerechnet The Voice of the Free America oder sowas. Also das kannte ich alles schon.
Was aber glänzende, erzählerisch glänzende so, Szenen sind.
Nur hat er mich dann durch einige Kapitel so gewonnen, eine zum Beispiel jetzt nicht sonderlich substanzreiche Begegnung 1990 mit Susan Sonntag, ja. die aber den sehr schlauen Titel trägt, Susan Sonntag als Metapher. Und da begegnen sich echt zwei Nackte beim Versuch, einander in die Tasche zu greifen, weil das sind im Grunde ganz archetypische Intellektuelle, ja, die mit wenig Substanz da versuchen, durch die Welt zu kommen. Nein. Also da hat er schon einen guten Blick und das, also die gelungenen Kabinettstückchen in diesem Buch, und das enthält einige davon, haben mich dann doch sehr wiederum für das Buch eingenommen. Und es ist das verzweifelte Buch eines Exilanten, aber der Mann zeigt Haltung. Der Mann zeigt Courage und das Werk ist interessant.
Ich bin mir eben nicht sicher, ob es das verzweifelte Buch eines Exilanten ist, mit Betonung darauf. Für mich ist es wirklich auch das verzweifelte Buch eines Diplomatensohns, der auf sein eigenes Land schaut und so stark drinsteckt in der Elite, dass er sich immer wieder davon distanzieren muss über alle möglichen Mechanismen. Also über pornografische, obszöne Momente, über diese Verkleinerung des Gopniks mit der Erhöhung, dem Großen, also durch diese Ambivalenzen, und der sich wirklich abarbeitet an seiner eigenen Herkunft. Und zwar nicht nur die Herkunft Russland, ja, sondern auch die Herkunft Familie. Also insofern ist, glaube ich, das Exilantendasein ist in meinen Augen nicht das, das Fundamentale, weil das kannte er ja in dem Sinne von klein auf, nein, auf eine sehr privilegierte
was
Art.
Was er im Roman schafft, im großen Gopnik, ist eine Formulierung, die er gebraucht. Dafür könnte ich ihn küssen. Magischer Totalitarismus. Das sei das Definierende der russischen Geschichte. Und wenn man also sich diese Jahrzehnte seit 1917 Revue passieren lässt, dann ist magischer Totalitarismus wirklich kein schlechter Nenner, auf den man das bringen
kann. Das Verhältnis zu der Familie ist auch deswegen interessant, weil er sich ja nicht nur selber so viel zumutet, sondern tatsächlich, und ich glaube unter Schmerzen, auch seiner Familie. Also das, was er über die Rolle der Eltern in der Sowjetunion beschreibt, das war für die auch eine schwere Kröte zu schlucken.
Und, sein Vater hat seinen Job wegen ihm verloren.
Ja, genau. Ja.
Aber man muss schon über die Dialektik dieses Buches sprechen, glaube ich. Dass er hier eine kritische Schriftstellerfigur schafft, die aber nur dadurch, dass der Gegenspieler da ist, überhaupt an Größe gewinnen kann. Ich finde auch interessant, dass dieses Buch ja tatsächlich in der Rezeption sehr wahrgenommen wird als eine Erklärung für Russland und für Putin auch. Es wird ja immer eine große Geheimnistuerei um Putin gemacht, auch mit einer gewissen Skandallust. Und ich habe ja den Eindruck, eigentlich pinkelt er dem Westen ans Bein. Eigentlich ist das eine Kritik des Westens,
weil er permanent
sagt, der Westen versteht uns nicht. Der Westen kapiert das alles nicht. Darum ist er so doof und macht immer das Falsche.
Aber was können Sie denn einem Autor vorwerfen, das zum Vorwurf machen, der von sich selber schreibt, die Moralisten halten mich für einen Pornografen, die Pornografen für einen Ästheten, die Ästheten für einen Existenzialisten, die Existenzialisten für einen Hedonisten und die Hedonisten für einen Moralisten.
Ich glaube, es ist komplizierter mit der Obszönität. Es ist halt nicht nur eine moralische Kategorie. Und die Obszönität liegt in der Grammatik. Und damit spielt er. Und wenn es hier um Verzweiflung geht, dann ist da, glaube ich, der Punkt, wo man sie finden könnte, also, wenn man wollte.
Die Spielerei, die müssen wir Beate Rausch, seiner Übersetzerin mit der Grammatik, auf jeden Fall zubeglingen. Die hat nämlich den großen Gopnik, der im Mattes und Seitz Verlag erschienen ist, ins Deutsche gebracht. So viel vielleicht dazu. Bleiben wir bei der Literatur, die durch aktuelle politische Entwicklungen wie den Terrorangriff der Hamas auf Israel und dem in der Folge geführten Krieg Israels im Gazastreifen wahrscheinlich doch ein anderes Echo auslöst als vor dem 7. Oktober. Sprechen wir über Gewässer im Ziplock, das Prosa-Debüt von Dana Vohwinkel. Insa Wilke, stellt das Buch vor und bitte erläutern Sie diesen bizarren Titel Gewässer im Ziplock.
Das können wir ja nachher zusammen machen. Ich würde gerne eine kurze Vorgeschichte erzählen. Dana Vohwinkel war von Mara Delius 2021 zum Bachmann-Wettbewerb in Klagenfurt eingeladen. Ich hatte damals Nijati Öziri eingeladen, der mit seinem Roman Vater mal gerade für den Buchpreis nominiert war. Und das war das Corona-Jahr. Und beide waren also nur per Video zugeschaltet, haben beide einen Preis gewonnen und haben hinterher uns geschrieben, dass sie jetzt gerade in Kreuzberg auf den Straßen sind und zusammen feiern. Sie haben sich getroffen, sie kannten sich nicht und haben gefeiert. Und Dana Vohwinkel war damals Mitte 20 und es schwappte so eine Welle der jugendlichen Lebensfreude rüber nach Klagenfurt. Und vor kurzem hat Dana Vohwinkel einen Text in der Süddeutschen Zeitung geschrieben, der davon handelt, dass sie sich vollkommen alleingelassen fühlt, dass sie Angst hat, das Haus zu verlassen und dass dieses Buch, das im September 2023 endet, also in der Zukunft, als sie es schrieb, vor dem 7. Oktober, für sie inzwischen historisch ist und überhaupt nicht mehr das, was sie dachte, als sie es geschrieben hat. Wir können die Zeit nicht zurückdrehen, aber ich würde mir wünschen, dass dieses Buch irgendwann wieder als eines der Gegenwart gelesen wird mit dem, was es erzählt und auch mit dem, was da trotz allem, was als Vorausdeutung jetzt verstanden werden kann, auch die Hoffnung dieses Lebens, dieser Hauptfigur, der 15-jährigen Margarita, wieder lesbar wird für Dana Vohwinkel und vielleicht auch für ihre Leserinnen und Leser. Das spielt in einem Sommer. Es handelt von dieser 15-jährigen Margarita und ihrer sehr zerklüfteten Familie. Es spielt in den USA, in Berlin und Israel. Da geht's hin und her. Margarita wird in Berlin von ihrem aus Israel dorthin gegangenen Vater allein erzogen. Er ist Kantor in einer Gemeinde da, in einer jüdischen. Die Mutter hat die Familie früh verlassen. Davon handelt die Geschichte unter anderem. Und das Tolle an diesem Buch ist, dass Dana Vohwinkel eine große Begabung dafür hat, Individuen zu erzählen. Also zum Beispiel einfach die Angst des Vaters um die Tochter oder einfach diesen Teenager mit seinem Problem, den Körper, das Begehren betreffen. Das erzählt sie sehr explizit. Und andererseits kann man immer was Verallgemeinerbares darin lesen, denn es ist eben nicht nur die Angst des Vaters um die Tochter, sondern es ist auch die Angst des jüdischen Vaters um seine Tochter in Berlin oder in Israel. Und dann macht sie noch etwas, was ich sehr entschieden finde, nämlich sie geht nur auf diese Perspektive. Diese Margarita war vorher nie in Israel. Sie weiß wenig über den Nahostkonflikt, das heißt Gaza, Palästinenser, kommt alles nicht vor. Das schimmert aber mal auf durch die Begegnung mit einem jungen Mann, der da zu den Demonstrationen geht. Ja, ich finde es beeindruckend, wie sie es erzählt. Sie hat eine tolle Begabung für Dialoge. Man lächelt ganz viel bei diesem Buch und gleichzeitig natürlich auch gar nicht.
Diese Margarita, die wir kennenlernen, hat ja ihre erste Liebe zurückgelassen in Berlin, ein Junge namens Nico, der schon ziemlich am Anfang ihr den Roman sagt, als sie mit ihrem Vater telefoniert und dabei Hebräisch spricht und sagt, wie, du kannst Hebräisch? Das ist aber ein bisschen komisch, weil das hat ja was mit Kolonialismus zu tun, das weißt du aber schon, ne?
Also deswegen verstehe ich gar nicht, dass die Autorin selbst die Sorge haben könnte, dass die Ereignisse vom 7. Oktober ihr Buch irgendwie inaktualisieren würden.
Das
ich finde
ich
ganz
nicht.
Im Gegenteil. Ja. Also es ist, und zwar in dieser tollen Hellsichtigkeit geschrieben zu sein vor den Ereignissen, greift es so viele Themen auf, die wir jetzt viel klarer vor Augen haben, nämlich zum Beispiel diese Figur des Nico, genau, der Israel als Siedlerkolonialismus, so sagt man das in der postkolonialen Linken.
Da ist der ganze Antisemitismus der woken Linken enthalten, ja, klar.
Genau, die war völlig gängig an den Hochschulen und wird überhaupt erst seit dem 7. Oktober wieder in Frage gestellt. Also dieses Buch ist durch die Ereignisse eher noch viel mehr in meinen Fokus gerückt. Ich habe es mit allergrößtem Genuss gelesen, weil sie so eine genaue Menschenbeobachterin ist. In einer einfachen, aber klaren und präzisen Sprache führt sie mich in sehr unterschiedliche Welten. Und das ist ja dann doch interessant, diese Biografie, die hier entfaltet wird von der Protagonistin, ist ja doch eine, die auch typisch ist für jüngere Generationen, wo gewissermaßen Beheimatungen in verschiedenen Kulturkreisen, hätte man früher gesagt, auf verschiedenen Kontinenten viel selbstverständlicher sind, weil wir alle in unseren Lebensläufen so viel mobiler geworden sind. Wie erst natürlich in dieser Kombination ein israelischer Vater, der mit seiner Tochter nach Deutschland geht, die Mutter wiederum ist jüdische Amerikanerin, die Großeltern leben in Chicago und das sind die drei Orte, an denen Gewässer im Zip-Block auch spielt, Chicago, Berlin und Israel, vor allem Jerusalem. Und diese Geografie ist zur gleichen Zeit auch ein politisch-ideologisch weltanschaulicher Raum und den kann die Autorin fahren. Ohne Ideologisierung entfalten und beschreiben. Da gehen gewissermaßen die Konflikte komplett über in ganz normale menschliche Konfrontationen und Herausforderungen. Es ist auch nicht nur der Konflikt, mit dem man jetzt als jüdische Deutsche in Berlin konfrontiert ist, wenn es zu antisemitischen Herausforderungen kommt, sondern es sind auch die Schwierigkeiten, ich weiß nicht, ob das schon ein Spoiler ist, wenn man das sagt, aber auch darüber haben wir in den letzten halben Jahren in Deutschland viel geredet. Was heißt eigentlich jüdisch? Und da gibt es ja auch eine Antwort, ich glaube, man sagt Halacha nach dem jüdischen Religionsgesetz ist man jüdisch nur, wenn die Mutter jüdisch ist. Und da gibt es eine ganz interessante kleine erzählerische
Pointe,
wonach nämlich genau ein Plot-Twist, der dazu führen würde, dass die Protagonistin eigentlich gar nicht jüdisch ist.
Zumindest wird die Tür aufgestoßen, ob sie hindurchgeht oder nicht hindurchgeht.
Das genau.
Eigentlich
und das ist aber doch toll, wenn ein Roman so gebaut ist, dass man eine Tür nur öffnet und man gar nicht so sicher ist, geht die Protagonistin durch oder nicht.
Nicola das ist Steiner. Sowieso, glaube ich, das Kennzeichen dieses Romans, dass ganz viele Türen so ganz leicht aufgemacht werden und nicht pädagogisch beantwortet werden, sondern dass es wie eine Auslegeordnung ist von ganz vielen, Sie haben jetzt gesagt, Konflikten. Ich glaube, es ist nicht ganz so dramatisch, sondern es sind so Themenfelder, die ineinander verwoben sind auf eine, finde ich, wirklich unglaublich bestechliche Art, weil sie so organisch ineinander übergehen, dass man sich nie fühlt, als würde man in irgendeiner Form erzogen zu etwas. Also es ist keine Thesengeschichte, sondern es ist eine richtige Geschichte aus Fleisch und Blut. Ich glaube, was Dana Vohwinkel gemeint hatte, ist, dass sie dieses Buch geschrieben hat, so ein bisschen prospektiv im Zeichen unserer Zeit. Und sie hat natürlich aufgrund der Ereignisse wahrscheinlich jetzt irgendwie gedacht, es hätte alles ganz anders werden müssen aus Sicht der Autorin. Aus Sicht der Leserin kann ich nur sagen, nein, ich habe das Buch tatsächlich im September oder im August schon gelesen. Und jetzt noch einmal, und das ist ganz erstaunlich auch da, wie man es plötzlich anders liest. Nämlich all diese Themen, die wir jetzt in den letzten Wochen immer wieder mal in den ganzen Medien verhandelt haben, sowohl in Deutschland als auch in der Schweiz, werden angesprochen, werden aber nicht in irgendeiner Form beantwortet. Und das finde ich wirklich sehr, also bestechend, was ich sagen wollte, ist, was ich auch genial finde, Es ist überhaupt nicht identifikatorisch. Also meine Tochter ist 15. Als ich das Buch das erste Mal gelesen habe, habe ich mir gedacht, das stimmt alles nicht. Aber es spielt so gar keine Rolle, weil das, was Sie vorhin gesagt haben, die Figuren sind so in sich stimmig, ja, in der Art und Weise, wie sie miteinander kommunizieren und nicht harmonieren, sondern aufeinander reagieren. Ich meine, was fast alle Figuren auszeichnet, ist, dass sie vieles zur Sprache bringen, dass sie sofort reagieren, dass sie in dem Sinne aufbrausend sind und das Buch nicht von Kommunikationsmangel beseelt ist, sondern eigentlich von auch Konfrontation, ja. Deswegen hätte ich mir, ich liebe diese Dialoge, ich hätte noch stundenlang Dialoge lesen können. Ich finde, dass sie so gut die Dialoge macht und gleichzeitig eben dann in den Beschreibungen ganz anderen Sound hat. Ja.
Ich würde gerne noch mal darauf zurückkommen, was auf diesen Punkt ist, dass, wie hat das Buch sich verändert nach dem 7. Oktober? Weil ich glaube, ein wesentliches Merkmal dieses Buches ist zum Beispiel die selbstverständliche Mehrsprachigkeit, die diese Generation auszeichnet, glaube ich. Und der Unterschied in der Literatur ist, dass man früher wahrscheinlich dann Begriffe erklärt hätte, es irgendwie didaktischer gemacht hätte. Jetzt wird uns zugemutet, schlagt halt nach, wenn ihr es nicht versteht. Ist ja heute kein Problem mehr.
Das Buch enthält ein Glossar.
Genau,
und der erste Satz enthält gleich eine Erläuterung.
Genau.
Also aber insofern trotzdem, erklären tut die schon.
Ja, aber nicht alles. Und es ist eine größere Selbstverständlichkeit da in der Lebenswelt, im Umgang mit diesen verschiedenen Sprachen, verschiedenen Lebenswelten. Und ich glaube, ohne den 7. Oktober hätte man dieses Buch anders gelesen. Man hätte das gelesen als ein Buch einer jungen Frau, die Gegenwartsleben erzählt. Auch einer jungen jüdischen Autorin, die in eine andere Richtung will. Die die Welt ganz anders wahrnimmt und uns sagt, so jetzt guckt mal, so ist die Gegenwart.
Ja.
Und jetzt ist es natürlich zugeschnitten auf den Leser. Jetzt reagieren wir auf die Anspielungen, die da genannt sind. Und das verändert schon
total
extrem etwas. Und es verändert, glaube ich, auch etwas für eine 27-jährige Autorin, die eigentlich möglicherweise was anderes vorhat.
Aber das ist das Tolle und das Lebendige an Literatur.
Genau, das ist ja das Gute an Literatur, dass man sie immer wieder neu lesen kann. Und vorher wäre es tatsächlich auch eine Mutter-Tochter-Geschichte gewesen, eine Vater-Tochter-Geschichte, eine Familiengeschichte, ein Pubertätsroman und all das. Jetzt lese ich es wirklich als Auslegeordnung zum Thema, was ist jüdisch sein? Und zwar in ganz vielen kleinen Nuancen. Also ich meine, die wunderbar, ja, sie kommt in diese israelische Familie und die lehnen sie ab, weil sie Deutsche ist und sagen,
aber damit ist natürlich das emanzipatorische Projekt, das hier eigentlich drin steckte, hin.
Derweil mal, ja.
Naja, also zumindest ist diesem starken Prosa-Debüt, man ist ja schon geneigt, der Autorin deshalb Kredit zu geben, das ist ihr erstes Buch, eines gelungen. Und das ist, glaube ich, jenseits aller identitätspolitischen Diskurse, in denen die jeweiligen Figuren sich verheddern, doch eine Stärke. Zum Beispiel die enorme Erfahrung der Peinlichkeit aus der Perspektive einer 15-Jährigen gültig zu beschreiben. Eine 15-Jährige, die einen teilweise in ihrer Naivität die Wände hochgehen lässt, die aber vermag diese Peinlichkeit. Sie findet ihren Vater peinlich, sie findet ihre Mutter peinlich, sie findet vor allem ihre Großeltern peinlich, einem so schmerzhaft nahe zu bringen, dass man dafür Gewässer im Ziplock durchschätzt.
Wir haben den Titel. Sie macht vor allen Dingen lauter peinliche Dinge.
Ja, sie macht auch sehr peinliche Dinge, wie zum Beispiel mit dem Erstbesten ins Bett zu gehen, aber davon ein andermal.
Besser als mit Nico in Berlin, würde ich sagen.
Na gut, also
ich bin da raus.
Ich muss da mir kein Urteil bilden. Gewässer im Ziklok von Dana Vohwinkel erschienen im Surkamp Verlag. Und wir kommen jetzt zu einem Autor, Wolf Haas, einem Österreicher, der berühmt wurde mit seinen Brenner-Krimis. Und von denen fingen die allermeisten mit dem Satz an, jetzt ist schon wieder was passiert. Nicola Steiner, was ist schon wieder passiert in Eigentum, dem neuen Roman von Wolf Haas?
Ja, das erschlüsselt sich natürlich so im Laufe. Das ist nicht mit dem ersten Satz getan, sondern vielleicht mit der ersten Szene. Es ist auch interessanterweise, arbeitet sich der Erzähler bei Jerofejew ja an seiner Mutter ab. Und die Margarita in Dana Vohwinkels Roman arbeitet sich sehr an ihrer Mutter ab. Und auch der Erzähler bei Wolf Haas, namens Wolf Haas, mit vielen Parallelen zum Autor Wolf Haas, arbeitet sich an seiner Mutter ab. Er kommt in der Eingangsszene in das Altersheim, in dem sie ist wirklich dement, knapp 95 Jahre alt und kurz vorm Sterben. Und sie sagt zu ihm, ruf mal bitte mit deinem Handy meine Eltern an und sag denen, dass es mir gut geht. Und das ist für ihn ein maßloser Affront, weil er ist so konsterniert, nicht weil seine Mutter dement ist und weil es ihr schlecht geht und weil er merkt, es geht zu Ende, sondern weil sie sagt, es geht ihr gut. Und er sagt, sie hat immer gejammert. Es hieß immer, arbeiten, 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 sparen, sparen, sparen. Und plötzlich sagt sie mir 2 Tage, bevor sie verstirbt, es ginge ihr gut. Und das ist aber der Auslöser dafür, dass Wolf Haas, der ja wirklich auch sehr raffiniert Konstruktionsebenen bauen kann, quasi 2 Parallelgeschichten erzählt, die natürlich miteinander verwoben sind. Zum einen die Geschichte des Erzählers, des Autors Wolf Haas, der über sein Leben und vor allem über sein Schreiben nachdenkt. Da erkennt man dann auch den promovierten Linguisten. Und zum anderen aber die Ebene der Mutter, die über ihr Leben nachsinnt, die das auch erzählt. Und dieses Leben, das blättert sich dann Stück für Stück auf, ist sprachlich auch ganz anders gemacht, ist ein sehr hartes Leben. Sie ist 1923, also vor 100 Jahren, in der Hyperinflation geboren, in ärmlichsten Verhältnissen und wollte ihr Leben lang Eigentum haben, Wohnungseigentum, also richtig, das, was unsere Eltern auch noch wollten. Ja. Bei ihm ist es dann am Schluss, die Pointe kann man, glaube ich, verraten, weil es ganz sichtbar ist, ich hätte es auch gerne, aber für ihn ist Eigentum natürlich das, was hier vorne auf dem Buch draufsteht, nämlich geistiges Eigentum, das, was er als Autor macht. Das jetzt mal ganz kurz.
Naja, die eigentliche Pointe ist natürlich, dass das einzige Eigentum, was diese arme Frau je besitzen wird, die 1,5 Quadratmeter ihres Grabes sind.
Ja, das wollte ich jetzt nicht verraten. Vielen Dank.
Aber das, daran lässt uns ja wohl fast teilnehmen. Ich muss zugeben, für mich war dieser Roman eine helle intellektuelle Freude. Ins Erwilke, wie ist es Ihnen damit gegangen?
Ja, man kann ihn ja noch auf einer anderen Ebene lesen. Er spricht ja ständig davon, dass er eine Poetikvorlesung schreiben muss. Und das hat er ja tatsächlich getan. Es gibt für mich 2 zentrale Sätze, nämlich einmal: etwas niedergeschlagen stehen 2 Zuschauer auf der Wallstatt, der Schreiber und der Leser. Der Satz wird variiert. Für mich ist diese Variante mit Schreiber und Leser wichtig, weil ich einmal eine Lesung von Wolf Haas erlebt habe und seitdem habe ich ein gewisses Mitleid für ihn, weil er noch nicht das erste Wort gesagt hat und das Publikum lag schon vor Lachen auf dem Boden. Und ich dachte, wie schlimm muss das sein? Vielleicht hatte er gar nicht vor, was Witziges zu sagen. Und er hat also gar keine Chance mehr, gehört zu werden. Und ich glaube, dies ist auch eine kleine Rache an uns Leserinnen und Lesern, die das eben machen und nicht zuhören. Der andere Satz ist die Überschrift, die Poetikvorlesung haben soll, nämlich: kann man vom Leben schreiben? Und das kann man ja mehrfach verstehen. Bringt das Leben einen dazu, dass man in die Lage kommt zu schreiben? Und kann man das Leben erzählen? Ist das überhaupt möglich? Und mit beidem beschäftigt er sich und dann geht es eher permanent darum, wie erzählt man denn? Also der Anfang mit einer Lüge. Und die Lüge bekommt halt lange Beine und ist auch der Motor dieses Textes. Und dann diese Motivketten. Und
also die Lüge müssen Sie vielleicht kurz erklären, oder? Er kommt dann zu seiner Mutter zurück und sagt, er hätte angerufen. Und
genau.
Dann geht es weiter.
Halt nach.
Und das ist sehr lustig, aber Sie haben recht, es ist auch sehr traurig gleichzeitig. Oder zumindest, ja melancholisch, sentimental.
Na, was kann man Schöneres über ein Buch sagen als sehr lustig und sehr traurig? Aber wie der Wolf Haas das macht, da hätte ich dann doch noch ein paar Fragen zur Konstruktion. Er denkt ja also permanent über diese Poetikvorlesung nach und er kommt zu der nicht schlechten Pointe, dass 2 entscheidende Dinge gekennzeichnet sind, dass wir unseren Namen draufschreiben. Der Grabstein und das Buch. Und dann nimmt man, wie Sie beschrieben haben, dieses Buch zur Hand und sieht diesen Stempel Eigentum von Wolf Haas. Und wie Sie gesagt haben, diese Übersetzung von irdischem, vom Immobil, von der Immobilie, vom Real Estate, also dem echten Eigentum, in das wahre Eigentum von Wolf Haas. Das ist schon sensationell gut gelöst, finde ich, oder?
Ja, er ist ein Formkünstler sondergleichen. Das war der Erfolg seiner Brenner-Romane. Das waren Krimis, aber warum hat man sie so genossen? Weil sie auch reines Sprachspiel waren, aber im reinen Sprachspiel trotzdem auch immer wieder nicht nur zum Lachen bringen konnten, sondern auch zu emotionalisieren vermochten. Und hier ist das alles von größter Kunstfertigkeit getrieben und es ist doch eine anrührende Mutter-Sohn-Geschichte. Mhm. Und im einen Moment ist man begeistert von der handwerklichen Kunstfertigkeit und dem Hintersinn der Konstruktion und im nächsten Moment ist man schon wieder gerührt, wie ein Sohn, der gewissermaßen in der kulturellen Welt alles erreicht hat, was man erreichen kann, zurück auf eine, das muss man so sagen, weil es heute gar nicht mehr zu unserer normalen sozialgeschichtlichen Grundausstattung gehört, aus sehr ärmlichen Verhältnissen kommt. Und eine Mutter hat, die lange in der Schweiz als Kellnerin sich verdingt hat, die hart gearbeitet hat, die immer die Hoffnung hatte, wenn sie nur spart, wird sie irgendwann reales Eigentum, nicht geistiges Eigentum, sondern reales Eigentum erwerben können. Und immer wenn sie gewissermaßen die Anzahlung geschafft hat, erst waren es 10.000 Schilling, aber dann brauchte man 20.000 für die Anzahlung, als sie sagte, dann spart sie weiter bis zu den 20.000 Schilling, da ist es aber schon viel zu wenig, um 30 Quadratmeter zu bekommen und so weiter, wird ihr ein Strich durch die Rechnung gemacht und das hat sie verbittert. Und sie haben es schon angesprochen, dieses ein Leben, diese Mutter, obwohl sie auch toll ist in ihrer Sprache, ist sie schon eine, die immer zu Trübsal bläst.
Und diese geht ja Trübsal in die Ich-Perspektive, also der Text hat ja die autofiktionale Elemente, also von hier wird von Wolf Haas erzählt, aber dann ergreift die Mutter selber das Wort.
Und gewissermaßen, dass die hochartistische Sprache von Wolf Haas sich so wunderbar verbindet mit der tatsächlich auch dialektal aufgeschriebenen Sprache der Mutter. Allein das ist schon ein Kunstwerk.
Am Anfang habe ich immer ich habe immer gedacht, das ist falsch geschrieben und so, bis ich gemerkt habe, es ist die Mutter. Aber was interessant ist, dass es ja in dem Sinne, es gibt ja so viele Mutterbücher, es gibt so viele Trauerbücher, auch Erinnerungsbücher. Mhm. Und das ist, glaube ich, schon wichtig, dass die Sprache so divergiert und dass aber auch der Ton, oder? Es ist weder sentimental noch beschönigend noch eine Abrechnung, sondern es ist einfach, diese Mutter ist, wie der Österreicher sagen würde, schier. Ja? Die ist wirklich eine unfreundliche, eigenwillige Person, die sich nicht die Butter vom Brot nehmen lassen kann, weil sie es nicht anders gelernt hat.
Die ist wie der Gaul in Animal Farm von George Orwell, der auf alle Probleme der Welt nur eine Antwort kennt. Da muss ich wohl etwas härter arbeiten.
Ganz genau.
Und deshalb wird sie schier. Ich meine, die hat sich wirklich totgeschuftet.
Die hat sich totgeschuftet. Und meine Großmutter hat immer gesagt, das macht bitter. Und ich musste so oft, als ich das las, an dieses Schicksal, das macht bitter. Sie rennt gegen Windmühlen, es kommt ihr immer was dazwischen, die Politik, die Inflation. Sie versucht es und immer kommt was dazwischen, dass sie dieses Eigentum, was in ihren Augen der Erfolg des Lebens wäre, ja, nicht erreichen kann.
Ich habe allerdings auch noch einen realweltlichen Zugang zu dem Buch, weshalb es mir so besonders viel bedeutet. Als überzeugter Bitcoiner halte ich ja Inflation tatsächlich für ein riesiges Problem. Deswegen bin ich wahnsinnig dankbar, dass endlich auch in der deutschen Gegenwartsliteratur ein höheres Bewusstsein für die Gefahren der Inflation geschärft wird.
Meine Damen und Herren, wir übernehmen in der SWR-Literatursendung Lesenswert keinerlei Haftung für Geldanlagetipps unserer Diskutanten, seien sie in realen oder virtuellen Währungen. Wir sprachen über Wolf Haas' Roman Eigentum, erschienen im Hansa Verlag. Und damit kommen wir zum vierten Buch, über das wir heute Abend sprechen wollen, zu Daniel Kehnmanns neuem Roman Lichtspiel. Eigentlich nicht überraschend, dass der Sohn eines Film- und Fernsehregisseurs und einer Schauspielerin früher oder später einen Roman übers Kino schreiben würde. Das hat Daniel Kehlmann jetzt getan, indem er sich an die Biografie wagt von G.W. Pabst. G.W. Pabst war neben Friedrich Murnau und Fritz Lang einer der ganz großen Regisseure der Weimarer Republik, der Entdecker von Greta Garbo, galt in der Weimarer Republik als links der rote Pabst. Pabst war derjenige, der den Schnitt als die große Kunst des Films entdeckte und als erster wirklich kultivierte. Jeder, der auch nur ein wenig Ahnung von Fernsehen oder von Film hat, weiß, die Wahrheit liegt im Schnitt. Und da war er der große Meister.
Und das hat doch Metropolis gedreht, nicht wahr?
Nein, der hat nicht Metropolis gedreht. Das ist einer der Running Gags des Romans. Nein, aber sein Weltruhm drang natürlich auch nach Hollywood. Und deshalb konnte er da bereits Anfang der 30er Jahre arbeiten. Allerdings, nachdem er da einen Flop gelandet hat, verdüstern sich die Zukunftsaussichten für die Filmlegende G.W. Pabst in Hollywood. Und so betreten wir auch den Roman. Es kommt zu einer großen Party in Hollywood und ein Agent des Deutschen Reichs macht sich einem Mann und sagt, Sie wissen, Propagandaminister Goebbels ist ein Riesenfan von ihm im Deutschen Reich, könnten Sie Filme drehen, gerade so, wie Sie wollten. Und der schickt ihn weg mit der Beschimpfung, du Schwein, mach dich vom Acker und so weiter. Geht dann aber schwuppdiwupps, ohne dass wir uns so richtig versehen, erst nach Frankreich und landet bei Ausbruch des Zweiten Weltkriegs in Österreich, in der Ostmark, wie sie jetzt heißt, wo seine Mutter noch lebt. Und wir werden Zeuge einer Kollaboration. Für mich zu den ganz großen Höhepunkten in diesem Roman zählt eine Besprechung bei Propagandaminister Goebbels in Berlin. Und das ist vielleicht auch aufschlussreich für die Art und Weise, wie dieser Roman erzählt ist, nämlich mit den Mitteln des magischen Realismus. Papst Goebbels Büro, der sitzt an einem Schreibtisch unendlich weit entfernt wie in einer M.C. Escher-Zeichnung. Und dort ist also Goebbels und sagt, ah, Sie haben um diesen Termin nachgesucht. Und Papst sagt, nee, Sie haben mich doch eingeladen. Dann geht die Tür auf und Goebbels Nummer 2 erscheint. Sie haben das schöne Bild der Waschmaschine vorher. Also Papst kommt aus dieser Besprechung raus und weiß nicht mehr, wo vorne und hinten, wo oben und unten ist. Und diese große Kunst in meinen Augen, nämlich die Geschichte zu verflüssigen, uns daran teilzuhaben, wie könnte es denn gewesen sein, leistet Kehlmann in diesem Roman, indem er eben nicht diese Wildwest-Dramaturgie benutzt, die Nazis, die Bösen, die Künstler, die guten Widerständigen sind, sondern am Ende werden wir Zeuge, wie dieser Gewig-Papst, genau wie Leni Riefenstahl und all die unzähligen anderen Filmschaffenden, die hier ihren Cameo-Auftritt haben, eben kollaboriert, am Ende mit Statisten aus Konzentrationslagern Filme dreht.
Das ist eben nicht nur ein zeitgeschichtlicher Roman, den man quasi so plan weg erzählt, sondern die eigentliche Kunst, und das hat mich schon beeindruckt, weil ich den letzten Roman von Daniel Kehlmann, Till, für ein absolutes Meisterwerk halte und nicht damit gerechnet hätte, dass er danach nochmal zu so einem großen Werk sofort in der Lage ist. Aber das Tolle, das Eindrucksvolle, das künstlerisch Eindrucksvolle ist, er befasst sich mit einem Filmemacher und nutzt damit alle filmischen Mittel, um sie in die Literatur zu übertragen, was aber nicht ganz einfach ist, aber zu enormen nicht nur Komikpotenzial birgt, sondern auch tolle Verfremdungseffekte. Es wird einmal über den Papst gesagt, seine größte Zeit sei im Stummfilm gewesen. Als dann der Ton dazu gekommen sei, hatte er es viel schwieriger, anders als Lubitsch, der ein Mann des Dialogs war.
Weil der Schnitt schwieriger wird mit der Tonspur.
Richtig, der Schnitt wird schwieriger und der Dialog spielt eine größere Rolle. Und der Dialog ist nicht Papst große Stärke. Was macht Kehlmann in diesem Roman? Er wechselt die ganze Zeit zwischen diesen zwei Paradigmen hin und her. Das heißt, er erzählt ganz viele Szenen so, dass sie einem vorkommen, als seien sie so expressionistische, verzerrte Darstellungen.
Zum Beispiel die Dennis Scheck gerade erzählt hat.
Genau.
Also er nutzt selber Loops, Überblendungen, Collagetechnik.
Aber auch so die Wahrnehmungsperspektiven. Es gibt eine wichtige Szene in der Ostmark, wo Papst meint, dass der Hausmeister des Schlosses die Leiter, auf der er steht, umzustürzen. Und dann wird die so beschrieben, als wäre eine Kamera dabei, die quasi sich mitbewegt mit dem Sturz, sodass alle Perspektiven sich verzerren. Und gleichzeitig wechselt er dann immer in den anderen Szenen und erweist sich als großer Lubitsch-Imitator, denn die Dialoge sind ja von einer ungeheuren, hintersinnigen Leichtfüßigkeit und einem enormen Witz. Das heißt, verschiedene filmische Mittel kann er jeweils in seine Erzählweise, in seine literarische Erzählweise übertragen. Und das macht für mich den artistischen Glanz von Lichtspiel aus.
Nicola Steiner.
Ja, es ist aber nicht nur La Polar, oder? Also er weiß, was er macht. Das ist jetzt das Formale. Was ich aber interessant finde, ist einfach auch die Handlungsebene. Es ist ganz unaufgeregt gezeigt, wie jemand Schritt für Schritt ins Verhängnis gleitet. Und man ist sich nie sicher, wie viel checkt er eigentlich selber und wie viel nicht. Ich finde es sehr klug, dass wenig psychologisiert wird, dass einfach in dem Sinne viel mehr beschrieben wird. Ich muss aber sagen, dass ich also es gibt ehrlich gesagt etliche Szenen, es ist ja so szenisch erzählt, ja, es gibt etliche Szenen, die wirklich super gut gemacht sind, entweder sehr komisch oder sehr tragisch, tatsächlich auch in diesem Spannungsfeld. Und es gibt diese eine Szene, wo der Sohn, der wirklich erfunden ist von Papst, merkt, wie er am besten zurechtkommt in der Schule und plötzlich das Prinzip erkennt. Und natürlich ist das Prinzip eines, was in die Zeit passt. Und
schlage den Schwächeren.
Ja, und auch mit einem psychologischen Gespür gleichzeitig. Nicht nur die Gewalt, sondern eben auch das Erkennen von Mechanismen. Und das finde ich wirklich eine sehr interessante Wolte, dass man dann zwischendurch eben doch so durch kleine Begebenheiten merkt, es passiert etwas mit den Menschen, dieser arme Sohn, der hineingeboren wird in eine Zeit, sich nicht wehren kann und zurückgebracht wird in dieses schreckliche Reich, obwohl man ihn ja eigentlich in den USA hätte erziehen können, ja, in der Freiheit.
Also das ist ja das große Versagen von Papst im Roman, dass er seinen Sohn eben nicht im Licht und in der Freiheit von Hollywood lässt, was immer er als Regisseur dann macht, sondern dass er ihn zum Nazi werden lässt, indem er ihn ins Dritte Reich mitbringt.
Er kann ja gar nichts dafür. Die Mutter hat ihn ja gerufen. Das ist ja das Interessante, dass quasi das moralische Problem wird ja ausgehebelt von Daniel Kehlmann, indem er quasi eine Ausrede konstruiert.
Und gut, die andere Frau wäre die Frau. Also es gibt ja zwei Frauen, die Mutter ja, ja. ist einfach am längeren
Hintern. Ich würde gerne noch mal auf die Wirkungsweise gehen und beim Umschlag anfangen. Das ist ein Umschlag, ich nehme an, dass Daniel Kehlmann bei seinen Umschlägen mitspricht, der sicher kein Zufall ist, denn so sehen die Bücher von Upton Sinclair aus. Zum Beispiel The Jungle, im Dschungel, der an den Schlachthöfen in Chicago spielt.
Das sind die berühmten Hartfield-Umschläge.
Ah ja, ich habe jetzt an Upton Sinclair gedacht.
Ja, ja, der hat aber ja. die
das
Umschläge.
Das waren seine Werke.
Ja, ja. ja.
Genau. Und da komme ich dann dahin, dass es ja eine andere Beschreibungsweise gibt, nämlich, dass dieses Buch sehr simpel ist in den Szenen. Zum Beispiel diese Szene des Jungen. Das ist ja sehr simpel erzählt. Und mich hat es eben zum Beispiel an die Erzählweise von jemandem wie Upton Sinclair erinnert und auch an jemanden wie Heinrich Mann. Und ich glaube, dass das nicht unbeabsichtigte Referenzen sind. Und von Upton Sinclair habe ich den Satz gefunden, den man auf Wikipedia findet. Auf die Herzen der Menschen hatte ich es abgesehen, ihre Mägen habe ich getroffen. Und das war die Wirkung, die dieses Buch tatsächlich auf mich hatte. Es vermittelt ein großes Unbehagen, weil man ja selber im Moment sich leicht in dieser Situation dieses Papst fühlen kann, bei dem, wie man eigentlich gefordert ist gerade. Und für mich ist das eigentlich die Kunst des Buches, eine solche Emotion herzustellen. Und gleichzeitig, wir haben uns mal darüber unterhalten, warum alle dann immer was rummäkeln an Daniel Kehlmann, wenn er so ein tolles Buch schreibt. Ich verstehe das ein Stück weit, weil für mich ist das schon ein Buch, ich finde, sehe das alles, was Sie gesagt haben. Und gleichzeitig ist es eines, was ich ins Regal stelle und dann glaube ich, es hält nicht lange nach bei mir. Und das liegt, glaube ich, daran, dass der Text alles immer weiß. Es ist eben Heinrich Mann und nicht Thomas Mann mit dem Zauberberg und den Betrachtungen eines Unpolitischen, wo die Widersprüche im Text drin sind.
Naja, also ganz so billig will ich es mir nicht machen. Für mich ist das der Roman. Nein, 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 es ist also mit Simpel und Upton Sinclair und Heinrich Mann. Nein. Also das ist
ich finde Upton Sinclair und Heinrich Mann ganz toll, muss ich sagen.
Ja, ich eben nicht.
Sehen Sie mich schade.
Ja,
das ist aber Ihr Problem.
Nein. Tut mir leid, ich bin da eher im Team Mangold. Für mich war es auch schwer vorstellbar, dass jemand, der Till geschrieben hat, den großen Roman über den Friedenskönig, den Winterkönig, den großen Roman über den 30-jährigen Krieg, noch mal so schnell so ein Meisterwerk raushaut. Aber Lichtspiel ist es. Ich finde, das ist ein Roman, also der in mir jetzt, seit ich die Fahnen gelesen habe, und das war schon relativ früh, sehr lange nachhalt. Und zwar genau in der aktuellen politischen Situation. Da teile ich Ihren Eindruck, weil er eben die Frage stellt, wie verhalte ich mich richtig? Wann wird Widerstand zur Pflicht? Wie weit kannst du gehen? Würdest du eine Einladung zum Beispiel nach Russland annehmen? Würdest du deine Bücher in Russland überhaupt erscheinen lassen? Ja? Welche Haltung zu Israel wird jetzt von einem deutschen Intellektuellen gefordert? Alle diese Fragen adressiert dieser Roman, aber er macht es eben unglaublich künstlerisch und Entschuldigung, allein schon für den Hausmeister der Hölle, diesen Hausverwalter in Österreich, den wir am Ende als Verkörperung des menschlich Bösen in einer Felshöhle wiederfinden. Ich will nicht zu viel verraten. Allein das ist schon eine wunderbare Erfindung. Und es sind eben immer dann die Momente des magischen Realismus, die mich auch für diesen Roman hellauf begeistert
haben. Naja, und natürlich auch noch eine sehr schöne selbstreferenzielle Komik. Wer die Vermessung der Welt gelesen hat, erinnert sich an eine der schönsten Szenen, wo Alexander von Humboldt seinem Begleiter, hieß er Bonpland, das berühmteste deutsche Gedicht nahebringen will. Und das Raffinierte ist, dass der Roman natürlich auf Deutsch geschrieben ist. Alexander von Humboldt muss in der vorgestellten Szene dieses berühmte Gedicht über einen Wipfel des Ruhm nun ins Spanische übersetzen. Und Kehlmann übersetzt es, indem er quasi aus einem Gedicht eine reine Prosa-Übersetzung macht. So, alles ist ruhig, kein Licht über den Bäumen, bald bist auch du tot. Und es ist wahnsinnig komisch. Und dieses Moment, das hat er quasi, das ist sein kanonischer Witz, wenn man so möchte, aus der Vermessung der Welt, dieses Problem, nämlich, was passiert in der Übersetzung und wie funktioniert Beheimatung und über verschiedene Sprachen hinweg, prägt das ganze Lichtspiel, weil das Problem für Papst in den USA ist, dass sein Englisch so schlecht ist. Andere Emigranten kamen dahin und konnten in Hollywood auch deswegen reüssieren, weil sie gut im Englischen waren. Er hingegen sagt ständig Sachen und da arbeitet er genauso wie in der Vermessung der Welt, die dann ins Deutsche übersetzt werden. Und die machen gar keinen Sinn, aber man merkt, was da, vermutlich aus welchem Englisch heraus diese Idee geboren ist.
Eben die Exilerfahrung. Lichtspiel von Daniel Kehlmann ist im Rowohlt Verlag erschienen. Und damit, es ist die Tradition, sind wir an jener Stelle angelangt, wo wir alle noch mal einen letzten Buchtipp haben. Nicola Steiner, Ihr Buchtipp.
Ja, wie liest man zeitgenössische Literatur im Angesicht unserer Zeit? Ich habe Tijan Sila, Radio Sarajevo, ausgewählt. Das ist ein Erinnerungsbuch von Tijan Sila selbst an den April 1992. Er wohnte in einer Plattenbausiedlung in Sarajevo und das Bombardement ging los. Und jetzt finden sich also diese Kinder, er und seine Freunde, von einem Tag auf den anderen in Zeiten, die absolut auf den Haufen geschmissen werden, wo Gesetze nicht mehr erkennbar sind, wo das Gesetz der Straße herrscht, wo man eigentlich nur noch danach trachtet, das nächste Essen zu finden. Aus Geborgenheit und aus Sicherheit werden plötzlich Verrüttung und Gewalt, also es ist roh. Und die Kinder, die natürlich die Leidwesenden des Krieges sind, müssen sich zurechtfinden in einer Welt, die von anderen bestimmt wird. Gehen dann in irgendwelche heruntergekommenen Häuser, um Habseligkeiten zusammen zu plündern, um die dann wieder zu verkaufen auf dem Schwarzmarkt. Und man merkt, dass diese ganzen Monate prägen diese Kindheit so, dass der Krieg einfach nie vorüber ist, auch wenn er vorbei ist. Und mich hat dieses Buch gerade in diesen ganzen letzten Wochen, als ich es las, wirklich so erschüttert, dass ich das erste Mal seit langer Zeit wirklich am Schluss weinen musste. Das ist keine literarische Kategorie, aber es zeigt vielleicht ein bisschen, was Bücher mit uns noch anstellen können, wenn wir uns wirklich darauf einlassen. Also eine ganz große Leseempfehlung, Radio Sarajevo von Tijan Sila.
Itamar Mangold, Ihre Empfehlung.
Ich bringe einen Roman mit, der ein Thema literarisch ausleuchtet, das, glaube ich, das letzte Jahr total geprägt hat. Artificial Intelligence, künstliche Intelligenz. Wir haben alle mit ChatGPT herumgespielt. Wir wissen, die größte Gefahr, die uns bevorsteht, ist, dass die Maschinen irgendwann uns steuern und wir nicht mehr die Maschinen. Diese ganze Errungenschaft von OpenAI, der berühmten Firma aus Kalifornien, gehen natürlich auf viele, viele, viele Vorarbeiten von großen Figuren zurück. Und einer davon ist John von Neumann, Mathematiker, Miterfinder der Spieltheorie, einer der ersten, der darüber nachgedacht hat, was künstliche Intelligenz ist und sein kann, war auch am Manhattan Project beteiligt, also an der Entwicklung der amerikanischen Atombombe. Davon erzählt Benjamin Labatut und erzählt in einem zweiten Handlungsstrang von dem weltbesten Go-Spieler. Das ist ja ein Spiel, dessen gewissermaßen logische Komplexität noch viel größer sein soll als die von Schach. Und der tritt gegen einen Go-Computer an. Wer siegt? Wer hat da die besseren Karten? Geschrieben hat es Benjamin Labatut, auch eine kosmopolitische Figur, in Rotterdam geboren. Ich glaube, er hat argentinische Eltern, lebt in Chile. Und Maniac heißt dieser Roman, der ein erzählerischer Roman ist, mit dem man aber all die Komplexitätsfragen, die mit künstlicher Intelligenz verbunden sind, auf eine anschauliche Weise zu durchdringen vermag.
Insa Wilke, Ihr Tipp.
Ich habe ein ganz tolles Geschenk mitgebracht, das herausgegeben wurde von Christiane Colorio, Ines Geipel, Michael Krüger, Ulrich Herbert und Hans Sarkovic, nämlich Jahrhundertstimmen 1945 bis 2000. Das sind 400 Originaltöne aus den Rundfunkarchiven, die quasi als Geschichtsbuch angeordnet sind. Und das Fantastische daran ist, dass man die Stimmen hört, also aus den 40er Jahren. Man hört eine Reportage mit den Trümmerfrauen. Man hört Leo Beck, den Rabbiner, der 1948 in einem Interview gefragt wird, ob die Juden denn jetzt sich in Deutschland wieder wohlfühlen, ungefähr so. Und es ist ein Geschichtswerk, von dem ich mir eigentlich wünsche, dass alle es wahrnehmen und reinhören, weil man wirklich tatsächlich nochmal andere Blickwinkel da auf Geschichte bekommt und auch eigene Vorstellungen von Geschichte, die so, habe ich bei mir gemerkt, so eingebrannt sind, korrigiert werden. Es sind so lauter kleine Stellschrauben, die auf einmal variiert werden. Ganz, ganz tolles, eine Mammutarbeit und ein ganz tolles Mammutwerk.
Und ich möchte Ihnen einen schwäbischen Tausendsasser mit seinem neuen Buch empfehlen, nämlich den Koch, den Musiker, den Schriftsteller Vincent Klink, der ja jahrelang neben seiner Küche in der Stuttgarter Wielandshöhe ein kleines Kabuff hatte, wo er ein Literaturmagazin herausgab, Häuptling, eigener Herd, mit dem schönen Untertitel »Wir schnallen den Gürtel weiter«. Und dieser Mann schreibt Tagebuch, das veröffentlicht er auf seiner Website im Internet, aber das gibt es eben auch im eigenen Verlag als Buch. Und ich muss ehrlich sagen, das lese ich in meiner Freizeit, weil es nicht nur unverschämt gute und relativ einfach nachzukochende Rezepte enthält, sondern wirklich eine abgeklärte Weltbetrachtung, ein stoischer, philosophisches Trostbuch ist, wo man nur den Hut ziehen kann. Tagebuch von Vincent Klink erschien in der Edition Vincent Klink, eine wirklich tolle Lesefreude. So, wieder haben wir bewiesen, Lesen macht schön, schlank und sexy. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Schönen guten Abend.